Hallo Leute, mein Name ist Mevse. Ich bin Reporterin bei Salon 5 und heute sitze ich weiter in einer Folge bezüglich der Reihe ja, über die Menschen, die hin zur Ukraine, aus Deutschland hin zur Ukraine gegangen sind oder in die Nähe dessen uns vor Ort ausgeholfen haben. Und heute habe ich tatsächlich Markus Messerschmidt hier sitzen. Herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge erstmal.
Hallo.
Kannst du dich einmal Markus selber vorstellen?
Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Markus Messerschmidt. Ich bin ja 56 Jahre alt und Vater von zwei Töchtern und bin an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren, um da zu helfen, so wie es mir eben möglich ist.
Mhm. Warst du da letzten Endes auf der polnischen Seite noch oder hin auch zur ukrainischen gewesen?
Nee, tatsächlich nur auf der polnischen Seite. Meines Wissens nach dürfen wir Deutschen gar nicht in die Ukraine einreisen als Privatperson. Wobei ich mir seit letztem Wochenende da nicht mehr ganz sicher bin, ob das tatsächlich so ist. Aber das war eigentlich mein Wissensstand bis Samstagmorgen. Deswegen sind wir nicht über die Grenze gegangen.
Mhm. Du hast Samstagmorgen angesprochen gehabt, deshalb, weil du auch am Samstag auch selber nochmal hingereist bist. Ist das richtig?
Ja, wir sind Samstagmorgen, genau, eigentlich muss ich Sonntagmorgen sagen, die Tage verfliegen dann so. Wir sind tatsächlich Samstagmorgen hier losgefahren um 6 Uhr bis nach Przemyśl. Das ist der Grenzort an der polnisch-ukrainischen Grenze. Sind von hier aus gut 1500 Kilometer, wenn man das jetzt hochrechnet, rund 100 Stundenkilometer fährt. Wir haben noch eine Stunde in der Autobahnsperre gestanden, waren das gut 15 Stunden Hinfahrt und gut 15 Stunden Rückfahrt. Wahrscheinlich etwas weniger, etwas weniger als 30 Stunden waren wir unterwegs. Ja.
Und du sprichst von wir, also du warst nicht allein unterwegs?
Nee, tatsächlich habe ich mit meiner ersten Tour, also das war jetzt meine dritte Fahrt an die polnisch-ukrainische Grenze, in diesen Ort dann auch. Und meine erste Fahrt habe ich eigentlich Donnerstag ist der Krieg losgegangen. Ich habe das Datum nicht im Kopf, Donnerstag ist der Krieg losgegangen und Dienstag habe ich entschieden, Freitag fahre ich an die Grenze und helfe da mit meinem Privatwagen. Und dann ist das tatsächlich ein Selbstläufer geworden. Da hat sich ein Arbeitskollege von meiner Frau Martin, der hat, ohne dass ich ihn kannte, also ich habe ihn dann erst auf der Fahrt eigentlich kennengelernt, hat gesagt, ich lasse deinen Mann nicht alleine fahren, ich fahre da mit. Ein Freund von mir hat gesagt, was willst du mit deinem Privatwagen fahren? Du kannst einen Transporter für mehr haben, da kriegst du viel mehr Leute mit zurück und viel mehr Sachen rein. Also das ist dann innerhalb von 2-3 Tagen ist das ein Selbstläufer geworden, dass sich viele Hände angeboten haben. Und so ist das dann gewesen.
Das klingt sehr besonders auf jeden Fall, die Erfahrung auch zu machen, dass plötzlich aus jeglichen Richtungen, die man nicht erwartet hätte, helfende Hände gereicht werden.
Ja, das war letztendlich auch ohne, dass ich die Leute ansprechen musste. Ja? Also wie gesagt, mein Plan war, ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen Geld in die Hand, fahre zum Edeka, packe mir Lebensmittel ein ins Auto und fahre dann da runter. Und dann ist da aber, hat sich das rumgesprochen und dann hat jeder was gegeben. Und also was ich da festgestellt habe, und das hat mich an der ganzen Sache so gewundert, da sind so viele kleine Räder zusammengelaufen und jeder hat so ein bisschen gemacht und da ist dann letztendlich dann tatsächlich auch ja, mittlerweile was Größeres raus geworden. Ja.
Ja. Wie kamst du letzten Endes zum Entschluss, eben genau diese Aktion zu starten?
Das war dienstags, wie gesagt, donnerstags der Krieg losgegangen. Dienstags bin ich mit meiner jüngeren Tochter spazieren gewesen und wir haben über den Krieg gesprochen. Wir haben über der Verfolgung der Juden im Dritten Reich gesprochen und was hat die Menschen bewegt, den Leuten damals zu helfen. Also es gab ja auch helfende Hände für die jüdische Bevölkerung. Was hat die Leute bewegt? Und dann hat mir meine Tochter letztendlich die Augen geöffnet und hat gesagt, Papa, da geht mehr als zu sagen, ich würde ja helfen, wenn ich könnte, sondern da geht auch wirkliche Hilfe. Und das hat mich, letztendlich hat meine Tochter mich dazu überzeugt, was zu machen, ja.
Und was genau wolltest du dort erreichen? Nur Lebensmittel verteilen oder wolltest du auch welche mit zurücknehmen?
Also der Plan war, ich fahre da runter, Lebensmittel, ich packe mir das Auto voll, Lebensmittel übergeben, an Helfer. Und aber als ich losgefahren bin, wusste ich nicht, wo ich hinfahre. Oder als wir dann losgefahren sind, Martin und ich losgefahren sind, wussten wir nicht, wo es hingeht. Wir haben nur gesagt, an die polnisch-ukrainische Grenze. Wir wussten an dem Start noch von keinem Hilfslager. Wir wussten nicht, was uns da erwartet. Und im Grunde haben wir uns auf der Fahrt, letztendlich der Beifahrer, hat sich dann mit verschiedenen Hilfsorganisationen, die es in Velbert gibt, die von einem Arzt in Velbert geleitet wird, oder begleitet wird, nicht geleitet wird, begleitet wird. Den Arzt kenne ich persönlich, mit dem haben wir Kontakt aufgenommen. Und da ist dann auf der Fahrt sind dann letztendlich Kontakte entstanden, wo wir hin müssen. Wir sind auf der ersten Fahrt nachts um 1:30 in dem Ort angekommen und hatten dann das Glück, wir haben ein Lager gefunden, wo wir die Hilfsgüter Tag und Nacht abgeben konnten. Und das kann man sich jetzt nicht vorstellen wie eine große deutsche Spedition, sondern es war dann so ein Schotterparkplatz, wo in so einem dunklen Viertel im Industriegebiet. Und da sind wir dann rückwärts rangefahren und die Leute haben gejubelt, dass wir da waren und haben die Hilfsgüter freudig entgegengenommen, wobei aber auch zum gleichen Zeitpunkt Berliner da waren und was abgegeben haben und ein Wiener Pärchen mit ihrem Transporter da waren und Hilfsgüter abgegeben haben. Und das war also die erste Tour und dieses Flüchtlingscamp, wo wir dann waren in Przemyśl, das war dann gut 15, 20 Kilometer entfernt. Da sind wir dann hingefahren und was wir da gesehen haben, das war erschütternd. Ja, das war erschütternd.
Kannst du vielleicht näher drauf eingehen? Ja, weil ich war nicht vor Ort. Der größte Teil der Zuhörerschaft wird wahrscheinlich nicht dort gewesen sein. Ja, welche Erfahrungen oder welche Bilder boten dir?
Also wir sind dann eben nachts so gegen, also die Entladung von dem Fahrzeug hat vielleicht eine Stunde gedauert, dann sind wir nachts um 3 Uhr in dieses Flüchtlingscamp gekommen. Das war ein Einkaufszentrum, was geschlossen war und die große Halle, die dem Einkaufszentrum angeschlossen war, stand voll mit Feldbetten. Und ich schätze, es waren rund 1000 Feldbetten da drin und da lagen zu 90% Mütter mit ihren Kindern drauf. Also kleine Kinder zwischen, ja, wie man das eben, was will man sagen, zwischen 0 und 16, 17 Jahren, die Kinder. Und jeder nur einen kleinen Rucksack dabei, die Mütter vielleicht einen Rollkoffer und umgeben von vielleicht 20 freiwilligen Helfern. Was mich echt am meisten erschüttert hat oder überraschend war, es waren vor Ort keine organisierten Hilfsorganisationen an diesem Punkt. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie nichts gemacht haben. Es war ja auch, der Krieg war jetzt eine Woche lief der erst. Aber an diesem Punkt waren 20 freiwillige Helfer, unter anderem ein junger Mann aus Deutschland, ein Student, der seine Semesterferien dafür genutzt hat, da zu helfen. Und der Russisch sprach, der uns als Dolmetscher dann geholfen hat. Und dann eben 20 freiwillige Helfer in gelben Westen, viel Militär, viel Polizei, die das organisiert, ja, oder nicht organisiert, aber die den Ablauf da sichergestellt haben. Neue Busse kamen an, andere Busse sind gefahren, es sind Privatpersonen, haben Leute übernommen und sind gefahren. Das war auf der ersten Tour noch relativ unorganisiert, muss man sagen, ja.
Und du sagst, dann hat sich das zur zweiten Tour hin verändert, oder?
Das hat sich dann insofern verändert, wir sind dann tatsächlich die zweite Tour, das hat sich dann in unserem Ort, in unserer Ortschaft hier in Velbert schnell rumgesprochen. Wir sind dann die zweite Tour tatsächlich mit 4 Fahrzeugen gefahren, also 4 Busse, wie VW-Busse muss man sich das vorstellen, mit Sitzplätzen für 6, 7, 8 Fahrgäste, genau. Und sind dann wieder nachts in dieses Lager, haben die kompletten Busse leergeräumt. Da ist dann schon sehr, sehr viel zusammengekommen an Hilfsgütern auch. Und haben uns dann, weil unsere Kontaktperson in dem Camp gesagt hat, es sind weniger Flüchtlinge vor Ort als beim letzten Mal, haben wir uns aufgeteilt. Ein Bus ist zum Bahnhof gefahren und hat da, ich sag jetzt mal, Passagiere, sagen wir, oder Flüchtlinge, Flüchtende übernommen. Und die anderen 3 Fahrzeuge sind in dieses Flüchtlingscamp gefahren und haben da Flüchtlinge übernommen. deswegen, da ich bin derjenige gewesen, der zum Bahnhof gefahren ist, ich habe da die Bilder vom Flüchtlingscamp nicht so vor Augen. Uns wurde gesagt, da waren weniger, aber genau als unsere Fahrzeugkolonne dann da ankam, kamen auch wieder 3-4 Busse, sodass wir alle Fahrzeuge auch wieder mit Flüchtlingen voll besetzt nach Velbert bringen konnten, ja.
Und wie hast du prinzipiell so die gesellschaftliche Situation in Polen empfunden, gegenüber den Flüchtlingen vor allem auch?
Also das habe ich ja auch letztendlich nur an dem Lager mitbekommen. So, da kann ich eigentlich auch nur das schildern, was man in den Medien sieht, dass die Leute sehr hilfsbereit sind, freundlich aufnehmen. Wie das jetzt im Einzelfall vor Ort aussieht, kann ich nicht sagen. Also die Leute, die Helfer in den Camps, an dem Bahnhof, an dem Bahnhof war dann auch viel, sehr, sehr viel Polizei. Wir wurden registriert, unsere Fahrzeuge wurden registriert, die Namen wurden notiert von den Fahrern und so weiter. Aber wie die Bevölkerung das aufnimmt, kann ich nicht sagen. Was man sagen muss, was auch sehr erschütternd ist, die Flüchtlinge sprechen so gut wie kein Englisch und kein Deutsch. Die Kommunikation ist extrem schwer. Und die Frauen sind eben zu 90% Frauen. Wir haben nur Frauen und Kinder mitgenommen bisher. Die haben Angst. Die haben Angst, bei fremden Leuten ins Auto zu steigen. Und das habe ich bei meiner ersten Tour überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass sie Angst haben. Weil ich habe ja gedacht, ich komme als Helfer und das müssen die doch wissen. Ich komme dahin und helfe. Aber es sind Frauen verschwunden, es sind Kinder verschwunden, die verschleppt worden sind. Gerade heute hatten wir auch, eine Dame hat heute Nacht bei uns geschlafen, die haben wir jetzt untergebracht, die hat von einem Erlebnis erzählt, dass sie erst in einem Bus nach Luxemburg saß und wurde von dem Fahrer dann bedrängt. Also das ist für mich unvorstellbar. Und ich habe dann auch, das habe ich erst nachher eigentlich auf dem Schirm gehabt, ja.
Und bezüglich der Personen, die du letzten Endes mitgenommen hast, sei es auf der ersten Tour oder auf der zweiten auch, wie habt ihr die Personen ausgewählt? Also habt ihr da schon vorher eine Absprache irgendwie gehabt oder hattet ihr da ein Auswahlverfahren?
Das war auf der ersten Tour sehr chaotisch. Wir hatten dann unsere Kontaktperson in dem Camp, hatten wir angeschrieben und über WhatsApp angeschrieben. Die Kontaktperson haben wir dann auf der Tour eben rüber nach Polen wurden wir ja vernetzt von dieser Hilfsorganisation in Velbert und haben dann unsere Kontaktperson im Camp bekommen auch und mit der haben wir geschrieben und letztendlich war es dann, was auch wirklich erschütternd war, wir mussten eine Gruppe eigentlich von 4 Kindern zurücklassen. Die haben sich zwar, das waren 2 kleine Kinder, vielleicht 5 und 8 und 2 erwachsene Person, wobei ich davon ausgehe, dass das auch 2 Mädchen waren. Das eine Mädchen hatte sich aus meiner Sicht die Haare komplett rasiert und die waren maximal 18 oder 19. Und die haben sich dann als Eltern von den Kindern ausgegeben, aber das konnte vorne und hinten eigentlich nicht stimmen. Und wir mussten die tatsächlich zurücklassen, weil unser Fahrzeug voll war. Und das hat dann dem Martin eigentlich noch mehr zugesetzt als mir. Mir ist halt eigentlich erst nachher bewusst geworden. Aber Martin hatte das nicht mitgekriegt, dass das Auto überbesetzt war, hatte mit der Gruppe dann schon gesprochen. Und das war dann sehr erschütternd. Und gerade auch in dem Moment, wo ich dann wieder zu Hause war, habe ich gesagt, eigentlich könntest du jetzt sofort wieder runterfahren. Ja. Ja, und auf der zweiten Tour war es eigentlich so, dass wir mit Schildern gearbeitet haben und Flugzetteln dann auf uns aufmerksam gemacht haben und so die Fahrzeuge voll bekommen haben. Wie gesagt, die Leute haben Angst, man muss die eigentlich dazu bewegen und überzeugen, steigt bei uns ein, ihr seid sicher, wir bringen euch sicher unter und das habe ich mir auch, wie gesagt, nicht so vorgestellt. Ja.
Ja. Aber ich glaube, das ist auch so eine Aufgabe der Organisation irgendwo auch, weil es ist ja verständlich, dass die Leute Angst haben, weil es ist ja Fakt, dass letzten Endes Leute auch verschleppt werden und was auch immer angestellt wird. Und muss man etwas differenzierter möglicherweise dran herangehen. Und es ist auch eine Aufgabe von eben größeren Organisationen und Einzelpersonen, die letzten Endes vor Ort helfen, sondern größeren Organisationen, die eben die Leute darauf sensibilisieren müssen, also Geflüchteten einerseits, okay, es gibt eben diese helfenden Leute, das sind die und die, muss man die vielleicht ja besonders kennzeichnen. Und die anderen sind halt von den helfenden Händen sozusagen ausgeschlossen, davor müsst ihr euch in Acht nehmen. Vielleicht ist das so eine Art und Weise, ja, wo man etwas genauer als Organisation auch differenzieren muss.
Ja, wie gesagt, also Organisation war vor Ort nicht sichtbar oder ist nicht da. Ich glaube, wenn ich jetzt über das Rote Kreuz spreche oder über technische Hilfswerk, Johanniter oder wie sie alle heißen, ich glaube, die sind direkt, ich kann es mir nur so vorstellen, ich bin ja nicht direkt am Schlagbaum von der Grenze gewesen, sondern 20 Kilometer vom Schlagbaum entfernt. Und vielleicht helfen die da mit warmen Getränken und mit dem Abtransport. Ich weiß, dass Rote Kreuz in der Ukraine selbst auch Leute bis zur Grenze vorantransportiert. Und ich weiß auch nie, wo man dann, wie will man das rausfinden, ob ich jetzt ein schlechter Mensch bin oder ein guter Mensch bin. Ja, also das halte ich auch für sehr, sehr schwer. Die Leute, die dann zu uns ins Auto steigen, die wissen wahrscheinlich auch keinen anderen Ausweg, ja.
Ja. Zurück nochmal zu den Aufgaben, aufgenommen explizit. Wie habt ihr die Leute hier in Deutschland unterbringen können?
Ja, auch das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, letztendlich in unserem Kreis. Keiner bleibt auf der Strecke, also keiner wird irgendwo abgesetzt und gesagt, so jetzt guck mal zu, wie du zurechtkommst. Wir haben es tatsächlich geschafft, also wir haben eine Gruppe, die sich, mit dem wir zusammengefahren sind, auch, das ist ein Dachdeckerbetrieb aus Velbert-Langenberg, die haben tatsächlich eigene Wohnräume geschaffen, die haben oder Wohnmöglichkeiten geschaffen in Immobilien, die haben, die haben Zimmer angemietet. Die haben wirklich, ich habe gerade heute gehört, dass der Firmeninhaber mit 14 oder 15 Geflüchteten zum Amt gefahren ist, die online vorher registriert hat und die ganzen Papiergeschäfte übernommen hat und also alles, was nötig ist, mit denen auf den Weg bringt. Also die haben das dann nochmal eine Stufe besser gemacht als wir. Wir sind, eigentlich hatten wir überwiegend Leute, die Kontaktpersonen in Deutschland hatten. Und wir haben die, also jetzt, wenn ich jetzt letztes Wochenende nehme, hatten wir 5 Leute oder 5 Personen mit zurückgenommen, darunter eine alleinstehende Frau, die eine Nacht bei uns auch geschlafen hat, die heute in Ratingen untergekommen ist, in einem Häuschen, wo sie auch für 4, 6, 8 oder 10 Wochen bleiben kann, solange wie es eben nötig ist. Und dann hatten wir gestern eine Mutter mit ihren 2 Söhnen, 10 und 11 Jahren, und der Oma mit an Bord. Und die hatten Kontaktpersonen in Mannheim. Und die haben wir in Kassel zum Bahnhof gebracht und sind dann in Kassel, haben wir die in den Zug gebracht. Und der Schaffner hat uns versprochen, der sorgt dafür, dass sie an dem richtigen Haltepunkt aussteigen. Und die sind dann auch gut angekommen. Dann hatten wir Leute, die mussten, oder eine Mutter mit 2 Kindern, eine 13-jährige Tochter und einen 5-jährigen Jungen, die haben eine Nacht in Velbert im Hotel schlafen können, weil das Hotel die Zimmer zur Verfügung gestellt hat, und sind dann am nächsten Tag weiter nach Stuttgart gereist. Und dann haben, wie gesagt, auch andere Velberter Hotels haben mitgemacht, haben Unterkünfte für 2, 3 Nächte zur Verfügung gestellt, wo die erstmal ankommen konnten und sich dann zu ihren Familien oder in ihren Kontaktpersonen in Deutschland einbringen können. Ja. Mhm. Ja. Was ich auch noch sagen muss, was echt bemerkenswert ist, oder die Atmosphäre dann im Auto. Das ist dann also... Ich schilder das immer so, dass ich sage, die Mütter, die funktionieren eigentlich nur. Die haben Angst, das merkt man, aber die funktionieren so eigentlich nur. Man merkt jetzt nicht, dass sie so traumatisiert sind oder sowas, aber die sind dann wie so eine Maschine. Die kleinen Kinder, 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre, die sind dann so, für die ist das wie so ein Abenteuerurlaub, hatte ich den Eindruck. Also die haben dann ihr Stofftier genommen und haben mit den Stofftieren am Fenster rumgespielt und haben die Windräder gezählt und waren ganz happy und so weiter. Und was mir wirklich sehr stecken geblieben ist, das ist das 13-jährige Mädchen, was wir mit hatten, wo ich gedacht habe, also die ist schwerst traumatisiert. Und da ist mir so bewusst geworden, die musste ihren Vater zurücklassen, die musste ihre kompletten Freunde zurücklassen, die hatte einen kleinen Rucksack, wo die ihr Hab und Gut drin hat. Und ja, wie gesagt, ich habe selber zwei Töchter. Vielleicht kann ich mir vorstellen, was das heißt, mit 13 Jahren so eigentlich bei Null zu stehen. Die Sprache nicht zu sprechen, kein Englisch, kein Deutsch, die Sprache nicht zu sprechen und bei wildfremden Männern ins Auto zu steigen, ohne dass ich weiß, was machen die Typen jetzt mit mir. Und dann fährt man durch die schwarze Nacht, die wissen nicht, fahren die Richtung Norden, Osten, Süden, Westen, wo fahren die mich hin? Und das ist also auch eine Erfahrung, die hatte ich so ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Ja. Und da bin ich auch nicht, da bin ich auch ehrlich gesagt, glaube ich, nicht gut drin, den traumatisierten Menschen zu helfen. Ja.
Was letzten Endes auch ja auch gar nicht deine Aufgabe ist, sondern hier nochmal vielleicht professionell unterstützt werden muss. Was hat aber die Reise selbst mit dir gemacht?
Tja, also ich bin da in allem ein bisschen nachdenklicher geworden. Ja. Und ich muss tatsächlich sagen, also das war das erste Mal, dass ich so aktiv geholfen habe. Also bei der Flüchtlingskrise 2015, das habe ich eigentlich auch eher mehr im Fernsehen beobachtet, als da gab es ja auch Hilfsaktionen an Bahnhöfen. Und ich fand, die Hilfsbereitschaft war auch 2015 groß in der Bevölkerung. Aber da habe ich nichts gemacht. Bei dem A-Hochwasser, wo ja auch die Bevölkerung wirklich aktiv dabei war, da habe ich eigentlich nichts gemacht. Das habe ich auch eher so vom Sofa her beobachtet. Und als es aber jetzt um die ganzen Kinder ging, die Frauen und Kinder, das war, ja, da, im Grunde habe ich heute gesagt, so, meine letzte Person ist übergeben. Eigentlich setze ich ins Auto und fahre runter und helf wieder, aber es zehrt auch echt an Kräften. Ja. Und
Das glaube ich.
was macht das? Also, da sind so viele Dinge eigentlich so nebensächlich geworden. Mittlerweile so.
Welche Dinge sind das genau? Also vor allem für junge Menschen ist es, glaube ich, interessant, vor allem von dir auch zu erfahren, welche Dinge plötzlich ja in den Hintergrund rücken, wenn man eben diese Erfahrung gesammelt hat.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, also die Arbeit rückt so in den Hintergrund. Ja, weiß gar nicht, ob man das laut sagen darf, ja, oder sagen kann, ja, aber die Arbeit rückt so in den Hintergrund. So Sachen, wo man sich tagtäglich einen Kopf drüber macht, ja, ich bin jetzt Vertriebler, kriege ich den Auftrag, kriege ich den Auftrag nicht. Im Grunde ist das nebensächlich geworden, weil es eben um Menschenleben geht. Und das sind so Kleinigkeiten, auch die persönlichen Dinge wie die persönlichen Hobbys, die sind so nebensächlich geworden für mich jetzt. Ja. Wobei ich sage, der Punkt kommt vielleicht auch bei jedem anders. Ich würde jetzt keinem jungen Menschen empfehlen, sich ins Auto zu setzen und zu sagen, ich mache das jetzt. Weil da finde ich, das ist eigentlich, wenn die jungen Menschen hier vor Ort irgendwas machen und sagen, ich heiße die ukrainischen Flüchtlinge willkommen und ich helfe hier vor Ort mit Übersetzen oder mit Amtsgängen oder wie auch immer, finde ich das toll. Aber ich bin der Meinung, dass nicht die jungen Leute sich ins Auto setzen müssen, 3000 Kilometer fahren in dieses Grenzgebiet, was ja auch nur 20, 25 Kilometer von Lemberg entfernt ist, müssen die sich aus meiner Sicht nicht ich will jetzt nicht sagen, dass das gefährlich ist, aber 3000 Kilometer auf der Autobahn sind halt auch 3000 Kilometer auf der Autobahn und mit keinem Schlaf. Das müssen keine 20-Jährigen machen. Die sollen, ja, genau, das können die Alten machen.
Was nimmst du für dich selbst ja, an Erfahrungen mit im Hinblick auf die Zukunft?
Ich habe halt nur die Hoffnung, dass das nicht eskaliert, dass das nicht auf NATO-Staaten übergreift. Und das ist meine größte Hoffnung. Und ja, dass der Konflikt dann natürlich so schnell wie möglich beendet wird. Aber da müssen wir, glaube ich, nicht oder dürfen wir nicht blauäugig sein. Das wird nicht passieren. Da wird noch sehr, sehr viel Arbeit auf uns zukommen. Was ich eine Katastrophe finde, dass in den Medien so viel darüber berichtet wird, was kostet das alles, wer soll das alles bezahlen und dass so diese Kosten, 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 dann hört man den Deutschen Städtebund und wir brauchen Zuschüsse, wir können das alles nicht bezahlen. Da finde ich, das ist im Moment völlig der falsche Ansatz. Und da kriege ich zwar die polnische Politik nicht mit, aber wir müssen uns überlegen, wir haben jetzt 330.000 Flüchtlinge aufgenommen. vielleicht, Polen hat knapp 4 Millionen Menschen aufgenommen, 3 bis 4 Millionen Menschen aufgenommen. Was leisten die da und was leisten wir als eine Nation, die Weltmarktführer in so vielen Sachen ist? Und da fangen wir an, über Kosten nachzudenken. Finde ich, da schäme ich mich dann fast ein bisschen für. Ja.
Welche Ansätze würdest du sehen, die von der deutschen Politik oder von der deutschen Gesellschaft umgesetzt werden sollten oder müssten?
Also nach meiner ersten Tour habe ich das sogar gesagt. Da habe ich gesagt, warum wird da keine Luftbrücke gemacht? Krakau ist die nächstgrößere Stadt von dieser Grenze entfernt, auf polnischer Seite natürlich. 160 bis 200 Kilometer von der Grenze entfernt. Warum werden die Leute busseweise nach Berlin geschafft, nach Hannover geschafft? Warum macht man keine Luftbrücke und sagt, es gibt Leute, die müssen nach Spanien, es gibt Leute, die müssen nach Portugal, nach Frankreich, nach Italien, nach Griechenland oder sonst wohin? Und wenn es nach Amerika ist, warum kriegt man das nicht hin, eine Luftbrücke zu machen und die Leute auszufliegen? Dann würde ich vielleicht sogar sagen, okay, ich fahre da nicht mehr runter, ich spende unsere Hilfsgüter an eine Organisation, die runterbringt mit großen LKWs. Aber solange das nicht sichergestellt ist, diese Luftbrücke zu machen, würde ich, glaube ich, wiederfahren. Und unsere nächste Tour steht jetzt tatsächlich für den 30. April. Wir werden wiederfahren und wir werden Spenden sammeln gucken, dass wir was tun können, ja. Wenn bis dahin die Luftbrücke gemacht ist, werden wir das canceln, aber ich fürchte, die ist nicht. Das würde ich mir von der Politik wünschen.
Ich bin wirklich sehr beeindruckt, dass du dir auch vorgenommen hast, ein drittes Mal, also nach dem zweiten Mal noch ein drittes Mal hinzufahren und scheinbar auch sehr, das als menschliche, moralische Aufgabe auch siehst, vor Ort zu helfen, also als ältere Person eben auszuhelfen, was wiederum ja auch keine Verpflichtung eben für junge Menschen zu bedeuten hat, wie du das auch erwähnt hast. Das ist tatsächlich alles an Gesprächsbedarf, den ich gesehen habe. Gibt es etwas, was du noch hinzufügen möchtest?
Der Wunsch, dass das eben da aufhört, aber der ist blauäugig. Und vielleicht auch, dass die Hilfsbereitschaft, das habe ich jetzt jetzt bei meiner dritten Tour eben festgestellt, die Spendenbereitschaft und die Spendenbereitschaft, die ist so ein bisschen zurückgegangen, ja, muss ich wirklich sagen. Also wir wurden jetzt mit den Fahrzeugen sehr gut gesponsert auch. Also einmal der Freund, der sein Fahrzeug zur Verfügung gestellt hat, dann eine Firma in Velbert, großer Automobilzulieferer in Velbert, der sein Fahrzeug zur Verfügung gestellt hat und inklusive Tankkarte, also das darf man ja auch nicht vergessen, das sind auch relativ hohe Kosten. Das fand ich halt auch sehr bemerkenswert, aber man merkt so, die Spendenbereitschaft geht zurück und wichtig ist, dass wir da halt am Ball bleiben und Durchhaltevermögen zeigen, weil, wie gesagt, ich fürchte, da kommen noch viele Millionen weitere Menschen und die brauchen unsere Hilfe und auch im tagtäglichen Leben. Und dann aber auch nicht zu vergessen, welche Chancen geben uns die Menschen, die kommen. Ja, wir sprechen also seit fast 10 Jahren von einem Fachkräftemangel und Nachwuchsmangel und so weiter. Da kommen viele Kinder, die vielleicht auch bleiben wollen und dass wir die nicht vergessen. Die sind genauso schlau wie unsere Kinder, die sprechen nur unsere Sprache nicht. Und dass wir da sagen, okay, denen geben wir eine Chance, damit die uns auch eine Chance geben. Ja.
Das, was ich von dir als Schlusswort, vielleicht an der Stelle auch ein kleiner Aufruf an unsere Zuhörerschaft, wenn Leute eben um euch existieren, die auch an die Grenze fahren und auch Spenden suchen oder vielleicht mal selbst auf die zustoßen und zu fragen, okay, braucht ihr vielleicht dies und das, da auch mit zu unterstützen. Denn, wie Markus gerade mir erzählt hat, ist die Bereitschaft, an Spenden herzugeben, zurückgegangen. Das war's von mir. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, Markus. Und würde mich von der Zuhörerschaft verabschieden.